Und jetzt am Telefon begrüßen wir Detlef Georgia Schulze mal wieder. Hallo, Detlef Georgia.
Ja, hallo. Na, Entschuldigung für die Technikprobleme vorhin.
Ja, das kommt vor, ne? ja, wir sprechen heute aus Anlass der Hausdurchsuchung jetzt vor 6 Tagen bei Radio Dreieckland. Eine Verlinkung war der Vorwurf, eine Verlinkung auf Archivseiten von In die Media links unten. Und vielleicht kannst du aus deiner auch juristischen Sicht, du hast ja auch schon einiges kommentiert in den vergangenen Tagen, darstellen, was deine Position ist.
Ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht erstmal den Artikel von Radio Dreieckland vorlesen. Der ist ja nicht so lang, damit alle Leser und Leserinnen wissen, worüber wir eigentlich reden. Außer ihr habt den vielleicht schon mal vorgelesen, dann brauchen wir es vielleicht nicht.
Ja,
machen,
wir haben tatsächlich die verschiedenen Radiobeiträge, wo das enthalten war, schon mehrfach gesendet. Insofern glaube ich, dass wir das Wissen voraussetzen können.
Gut, dann werden die Hörerinnen ja wissen, was in dem Text und drin stand. Gut, die Frage war jetzt also nach meiner Einschätzung. Meine Einschätzung wäre, glaube ich, dass ich überraschend finde, dass es jetzt nun ausgerechnet an diesem Artikel aufgehängt wird.
Entschuldige.
Ich habe einen genauen Überblick darüber. Entschuldigung, ich höre irgendwie mich selber auf dem Telefon.
Ja, pass auf. Wahrscheinlich hörst du Radio mit, kann das sein?
Ich habe das Radio nicht an im Internet, nein.
Ah, okay. Also, du wolltest den Artikel vorlesen, der Ausgangspunkt der Hausdurchsuchung war. Okay, dann mach das bitte, weil den haben wir tatsächlich noch nicht gehabt. Ich dachte, du sprachst über die Presseerklärung.
Ja, gut, also dann lese ich den Artikel mal vor. Ich habe den hier nämlich nochmal geöffnet, auch in der Fassung, wie er ursprünglich veröffentlicht wurde. Also das scheint auch genau die gleiche Fassung noch zu sein, die im Moment im Netz ist. Aber ich habe mir bei Archive.org die Artikelversion anzeigen lassen, die am 30. Juli veröffentlicht und gespeichert worden ist. Mhm. Und dieser Artikel, der jetzt Gegenstand des Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft in Karlsruhe ist, hat eine Dachzeile als Überschrift. Linke Medienarbeit ist nicht kriminell, Ausrufezeichen. Dann kommt die eigentliche Überschrift. Ermittlungsverfahren nach in die Media links unten, Verbot wegen Bildung krimineller Vereinigung eingestellt. Dann folgt ein Foto, das das zentrale Stück der Beweisführung oder der Argumentation der Staatsanwaltschaft Karlsruhe anscheinend oder zumindest des Beschlusses des Amtsgerichts Karlsruhe, was den Durchsuchungsbeschluss erlassen hat. Dieses Foto zeigt eine Hauswand. Da ist das bekannte, auf allen in die Mediaseiten vorhandene I-Symbol mit diesen Funkwellen und um das I drumherum und dann die Parole in roter Schrift: Wir sind alle links unten in die Media. Und wenn ich das richtig erkennen kann, auf dem Bild ein Kreis um das A am Ende von in die Media, also ein Anarcho-A. Unter diesem Bild ist dann eine Bildunterschrift, auch die war schon original am 30. Juli 2022 so gespeichert worden. Zitat: Wir sind alle links unten, Zitat Ende, Gedankenstrich. Ob dem so ist, war auch ein Streitpunkt auf der Podiumsdiskussion über das Verbot der Internetplattform. Punkt. Also war ein Streitpunkt. Dann die Quelleangabe, dass das Foto von RDL selber ist und die Creative Commons Lizenz dazu. Dann der eigentliche Artikel. All 3 Jahre ist der konstruierte Verein in die Media links unten nun verboten. Wesentlich ein deskriptiver Satz. In dem konstruierten Verein mag eine gewisse Wertung stecken. Wir werden darüber noch sprechen. Der zweite Satz des Artikels: Jetzt informiert die autonome Antifa Freiburg darüber, dass der zugehörige strafrechtliche Ermittlungsverfahren wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung am 12. Juli nach § 170 Absatz 2 StPO, also Strafprozessordnung, eingestellt wurde. Doch das ist ein deskriptiver Satz, keine Wertung, keine Parteiergreifung. Der nächste Satz: Die Staatsanwaltschaft habe keine Beweise finden können und damit keinen genügenden Anlass zur Erhebung der öffentlichen Anklage. Auch das ist ein deskriptiver Satz. Dann im nächsten Satz ein Zitat, und zwar aus der Presseerklärung der autonomen Antifa. Bis heute konnte offenbar keiner der bei den links unten Razzien im August 2017 beschlagnahmten Datenträger entschlüsselt werden. Zitat Ende, so die autonome Antifa. Dann der vorletzte Satz. Im November 2020 hatte der Verwaltungsgerichtshof in Baden-Württemberg, also das entspricht dem Oberverwaltungsgericht in Berlin zumindest, ich glaube in Hamburg heißt das auch Oberverwaltungsgericht, oder?
Ich glaube schon.
Also im November 2020 hätte der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg schon die Durchsuchung im KTS, das ist ein alternatives Zentrum in Freiburg, im August 2017 im Zuge des konstruierten Vereins in die Media links und für rechtswidrig erklärt. Also noch ein deskriptiver Satz. Und dann der Satz, der nun die Straftat sein soll, zusammen mit dem Foto. Im Internet befindet sich die linksunten.indiemedia.org als Archivseite. Dann kommt noch ein Autorkürzel am Ende, Klammer auf, FH, Klammer zu. Und das Amtsgericht Karlsruhe hat jetzt in seinem Durchsuchungsbeschluss, der schon ein bisschen älter ist und dann am Dienstag der vergangenen Woche umgesetzt worden ist, argumentiert, dass man aus dem Foto, was gemacht wird zu dem zentralen bildlichen Statement des Artikels, und dieser Verlinkung herauslesen kann, eine Unterstützung für den verbotenen angeblichen Verein. Und dass sich mit diesem Verein identifiziert wird, kann auch daran erkannt werden oder könne daran erkannt werden, so das Amtsgericht, dass von einem konstruierten Verein gesprochen wird. Ich habe ja jetzt auch gerade, glaube ich, gesagt, angeblichen Verein. Also ich habe jetzt vermutlich auch gerade die angebliche Straftat wieder begangen. Ja, also das ist das, worüber wir jetzt hier heute sprechen. Deine Frage war ja jetzt, wie ist meine Einschätzung? Ich war überrascht, dass es jetzt gerade an diesem Artikel festgemacht worden ist, weil der ja nun im Wesentlichen tatsächlich Berichterstatt ist, halt mit einer gewissen Kritik an dem Verbot, wie es auch in Dutzenden von anderen Artikeln formuliert worden ist, dass nämlich kritisiert worden ist, dass ein Medium oder die herausgeberische Struktur von dem Medium, das ist ja auch ziemlich durcheinander gelangen, sowohl in dem, wie der Staat das dargestellt hat, als auch in der Mainstream-Medienberichterstattung, dass also letztlich aber es darum ging, eine unerwünschte Webseite, die wollte man vom Netz haben und hat deshalb zu den Mitteln eines Vereinsverbotes gegriffen und hat aber nicht die Mittel ergriffen, mit denen normalerweise gegen unliebsame Inhalte vorgegangen würde. Und das haben ja ganz viele Leute als konstruiert oder als Vorwand oder als Trick oder irgend sowas kritisiert. Und das war bisher nicht Anlass für Ermittlungsverfahren. Und dieses Archiv von links unten in die Media, das ist ja schon seit Januar 2020 wieder online. Das wurde kurz vor dem Prozess, das vor dem Bundesverwaltungsgericht damals wegen des Verbotes stattfand, wieder online gestellt von unbekannten Leuten. Ich hatte das meinerseits damals gleich gespiegelt gehabt und dazu auch eine Presseerklärung gemacht. Die Spiegel-Webseite hat auch ein Impressum mit meinem Namen und ich hatte die Landesmedienanstalt in Berlin darüber informiert, also dass da bei mir alles andere als eine clandestine Angelegenheit. Und gegen mich hatten sie dann auch irgendwann ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Das haben sie mir aber erst 2 Jahre später, im April des vergangenen Jahres, mitgeteilt. Wann das Verfahren eingeleitet worden ist, weiß ich gar nicht. Also da hatte mich schon sehr gewundert, dass sie, wo ich nun so dieses ganze Archiv vollständig gespiegelt hatte und nicht nur verlinkt habe, dass sie sich da so lange Zeit gelassen haben. Und jetzt nehmen sie aber diesen Artikel, der ja wirklich einfach eine Information darüber, was man im Internet lesen kann, ist, zum Anlass, sogar eine Hausuchung zu machen bei Radio Dreieckland und bei den beiden Redakteuren. bei mir gab es keine Haussuchung und es gibt auch, obwohl ich auf, also ich wurde dann im April, wie gesagt, über das Ermittlungsverfahren, das gegen mich geführt wird, informiert. Ich sollte da auch am, weiß ich nicht mehr, was das zweite oder der dritte war, also zumindest am Montag nach dem 1. Mai sollte ich mich da beim Landeskriminalamt in Berlin einfinden. Das habe ich nicht gemacht, aber ich habe den Brief geschrieben, der ist auch veröffentlicht, wo ich nochmal bestätigt habe, dass ich diese Spiegelung tatsächlich vorgenommen habe und dass ich die auch für rechtmäßig halte. Und das ist ja nun jetzt auch schon wieder ungefähr ein Dreivierteljahr her und sie haben immer noch nicht Anklage erhoben.
Hier so im Norden kam das irgendwie auch so ein bisschen merkwürdig. Das ist ja eigentlich eine Lappalie. Dazu noch, der Verein an sich ist seit diesem Leipziger Urteil als Nicht-Existenz festgestellt, wenn ich das richtig interpretiere.
Es müssen zwei Sachen auseinandergehalten werden.
Okay.
Das Leipziger Urteil hatte schon, also das Leipziger Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, ging schon davon aus, dass es einen Verein gab.
Okay.
Das Bundesverwaltungsgericht hat nur nicht darüber entschieden, ob das Verbot rechtswidrig war oder nicht, weil das Bundesverwaltungsgericht der Auffassung ist, gegen Vereinsverbote dürfen nur die Vereine klagen. Oh ja. Und gegen das Verbot von links unten in die Medien hatte aber nicht die Kollektivstruktur, die die Webseite betrieben hat, geklagt gehabt, aus welchen Gründen auch immer, können wir gleich vielleicht noch drüber sprechen, sondern es hatten individuell die Leute geklagt, denen das Bundesinnenministerium die Verbotsverfügung damals übergeben hatte. Mhm. Und die hatten argumentiert, erstens gehören sie gar nicht dazu oder haben das zumindest nicht bestätigt, dass sie dazugehören und haben zweitens argumentiert, es handele sich auch gar nicht um eine vereinsförmige Struktur. Und wenn Leute sich aus Anlass eines Vereinsverbotes mit dieser Argumentation an das Bundesverwaltungsgericht wenden, dann prüft das Bundesverwaltungsgericht immer nur, ob diese Struktur, um die es geht, nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichts tatsächlich ein Verein war oder nicht. Und wenn das Bundesverwaltungsgericht zu dem Ergebnis kommt, es sei ein Verein, dann findet, wenn nur die einzelnen Leute klagen, keine Prüfung der Verbotsgründe mehr statt, weil das Bundesverwaltungsgericht sagt, dass den Anspruch auf die Prüfung der Verbotsgründe nur das Kollektiv und nicht die Individuen haben. Das heißt, man hängt da völlig in der Luft in dieser Situation und ich finde diese Argumentation des Bundesverwaltungsgerichts, die aber schon seit den 80er Jahren, glaube ich, etabliert ist, überhaupt nicht schlüssig. Denn worum geht es? Diese Vereinsverbote, die finden ja statt auf der Grundlage von Artikel 9 Absatz 2 Grundgesetz. In Artikel 9 Absatz 1 Grundgesetz steht die Vereinigungsfreiheit drin. Das ist ein Grundrecht, was nur die deutschen Staatsangehörigen haben, die Vereinigungsfreiheit von Leuten ohne deutsche Staatsangehörigkeit, die in der Bundesrepublik wohnen, haben die Vereinigungsfreiheit entweder einfach gesetzlich oder in manchen Bundesländern wie in Berlin aufgrund der Landesverfassung. So, und in Artikel 9 Absatz 1 steht drin, alle Deutschen haben das Recht, Vereine und Gesellschaften zu bilden. Und wenn nun ein Verein verboten wird, dann wird ja wohl ganz klar in dieses Recht der Leute, die nach Absatz 1 das Recht haben, den Verein zu bilden, eingegriffen. Mhm. Dieser Eingriff mag dann zulässig sein, wenn die Verbotsgründe vorliegen, aber es ist jedenfalls ein Eingriff in deren Recht, diesen Verein zu bilden. Und deshalb müssen sich die Leute, in deren Recht da eingegriffen wird, auch vor Gericht gegen wehren können und argumentieren können, dass das Verbot rechtswidrig sei. Stattdessen sagt aber das Bundesverwaltungsgericht nur, die Rechtsstellung des Vereins, also des Kollektivs, sei durch das Verbot beeinträchtigt und die Individuen könnten ja im Prinzip machen, was sie wollen, solange sie dann zumindest nicht mehr dem Verein beitreten oder angehören. Ja, also das ist das grundlegende Problem, warum überhaupt gar keine inhaltliche Entscheidung über das Verbot bisher von Gerichten gibt, sondern das vom Bundesinnenministerium im Alleingang quasi durchgezogen werden konnte. Mhm. So, von dieser vereinsrechtlichen Sache ist zu unterscheiden die Sache, die in der Presseerklärung, in dem Artikel vielmehr von Radio Dreieckland drin stand, wo sich auf die Presseerklärung der autonomen Antifa bezogen wird. Parallel zu dem vereinsrechtlichen Vorgehen der Bundesregierung hatte, ich weiß nicht, vermutlich auch die Karlsruher Staatsanwaltschaft, oder zumindest irgendeine baden-württembergische Staatsanwaltschaft, gegen diejenigen Personen, denen diese Verbotsverfügung zugestellt worden ist, auch noch ein Ermittlungsverfahren wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung eingeleitet gehabt. Beide Aspekte sind aber unterschiedlich. Normalerweise werden Kriminelle und genauso auch oder erst recht sogenannte terroristische Vereinigungen gar nicht vereinsrechtlich verboten, weil das Typische von diesen Strukturen ist, dass sie sowieso clandestin organisiert sind. Und dieses vereinsrechtliche Vereinsverbot, das ist eigentlich ausgerichtet auf Vereine, die in der Öffentlichkeit greifbar sind. Also das war vor allem ausgerichtet auf die Strukturen von KPD-nahen Verbänden in den 50er und 60er Jahren, die also eine Geschäftsstelle haben, wo man hingehen kann, die einen Vorstand haben, der im Vereinsregister steht. Und dass dieses vereinsrechtliche Verbot zielt eigentlich darauf, solche mit Namen und Adressen greifbare Strukturen aus der Öffentlichkeit zu drängen. Und bei den Strukturen, die sich ähnlich in der Öffentlichkeit bewegen, greift man gar nicht erst auf dieses vereinsrechtliche Verfahren zurück, sondern macht das strafrechtlich und bestraft die Leute, die Mitglied sind in diesen Vereinigungen. Warum wurde das nun jetzt in dem Fall von links unten in die Media zweigleisig gemacht? Das können wir nicht wissen, weil das der Staat selber nicht erklärt hat. Aber ich würde vermuten, dass das vor dem Hintergrund zu sehen ist, dass es ja jahrelange Versuche gab, die gedruckte Zeitschrift und dann in den zuletzt auch im Internet erhältlichen Zeitschrift Radikal mit Verfahren nach, ich glaube teilweise sogar Paragraph 129a, bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher, aber jedenfalls nach Paragraph 129, also entweder nach terroristische oder kriminelle Vereinigung vorzugehen. Und diese Verfahren sind aber alle immer im Sande verlaufen. Teilweise, weil es nicht gelang, die Leute, die Radikal jeweils gerade gemacht haben, zu identifizieren, teilweise, weil zumindest der Nachweis dann nicht klar genug erfolgte oder man nur, vielleicht fangen wir von vorne an, das erste Verfahren, was wegen der Radikal sehr große Aufsehen erregt hatte, war ein Verfahren, da hatte auch die Radikal noch ein Impressum gehabt und da standen zwei Leute drin, die dann aber zu dem Zeitpunkt, als das Ermittlungsverfahren eingeleitet wurden, weil in der Struktur schon gar nicht mehr richtig aktiv waren. Das waren Benny Herlin und Dirkner, weißt du den Vornamen noch?
Nö.
So, die wurden dann beide angeklagt wegen der Inhalte, die in der Radikal drin standen und auch verurteilt. Das führte dann dazu, dass die Grünen damals die beiden für das EU-Parlament, oder das hieß ja damals noch nicht EU, das hieß noch Parlament der Europäischen Gemeinschaft, also dafür die nominiert hatten und die wurden gewählt und das war das erste große Verfahren und danach gab es halt verschiedene Versuche des Staates gegen diese Zeitschrift vorzugehen, wo es kein Impressum mehr gab und es schwieriger war, die Leute zu greifen. Das letzte große Verfahren, was da breitere Aufmerksamkeit hatte, war, es gab dann auch in diesem Jahrhundert nochmal ein Verfahren, aber ein Verfahren in den 90er Jahren. Da wurden auch mehrere Leute identifiziert, festgenommen und Ermittlungsverfahren geführt und dieses Verfahren wurde aber eingestellt. Es gab widersprüchliche Entscheidungen von unterschiedlichen Oberlandesgerichten. Das Oberlandesgericht in Koblenz hatte sogar gesagt, dass es gar nicht der Tatbestand der Bildung einer kriminellen Vereinigung erfüllt sei. Und das Oberlandesgericht Düsseldorf hatte das ebenfalls eingestellt, aber mit anderer Begründung. Das habe ich jetzt nicht mehr genau in Erinnerung. Ja. Und ich würde sagen, vor diesem Hintergrund, dass sie es, also der Staat es nie geschafft hat, die radikal über dieses strafrechtliche Instrument Paragraph 129, 129a zu zerschlagen, hat man jetzt versucht, im Falle von links unten in die Media das Medium über diese vereinsrechtliche Schiene anzugreifen, obwohl die Webseite ja auch kein Impressum hatte und es kein offizielles Büro von links unten in die Media gab, wo man hätte vorbeigehen können und den Herausgeberinnen die Hände schütteln oder eine Schokolade vorbeibringen oder so. Mhm. Und das war, glaube ich, der Grund, warum das parallel lief, aber es handelt sich juristisch um zwei unterschiedliche Dinge, ob eine Vereinigung vereinsrechtlich verboten worden ist oder ob es sich um eine sogenannte kriminelle Vereinigung handelt. Der Begriff der kriminellen Vereinigung ist etwas enger, kann sich aber mit dem anderen Begriff überschneiden und hat das höhere Strafmaß. Und was jetzt diese strafrechtliche Geschichte anbelangt, dieses Verfahren wurde halt eingestellt und es wurde aber im Wesentlichen, wenn ich das richtig sehe, aber dafür müsste ich den Einstellungsbeschluss kennen, den ich nicht kenne, deshalb eingestellt, weil diese Datenträger nicht entschlüsselt werden konnten und deshalb nicht wirklich geklärt werden konnte, ob die Leute, von denen das Bundesinnenministerium vermutete, dass sie links unten machen und denen diese Verbotsverfügungen zugestellt worden sind, das auch tatsächlich waren und das nicht ausreichte für eine strafrechtliche Beweisführung.
Okay. Das ist eine lange aber und detaillierte Herleitung. Wir haben jetzt gelernt, warum sozusagen auf zwei Ebenen das Verfahren gegen in die Media links unten gelaufen ist. Und kann das sein, dass diese Ermittlungen dieses Karlsruher Staatsanwaltes damit auch zu tun haben, dass er jetzt die vereinsrechtliche Seite sozusagen forcieren wollte? Also man fragt sich ja, warum ist das jetzt zu dieser Durchsuchung gekommen? Es wird dann immer gesagt, da ist eine Verjährungsfrist, die kurz davor war abzulaufen. Deswegen bestand wohl Handlungsbedarf. Aber es könnte ja auch sein, dass vielleicht auch im Zusammenhang damit die vereinsrechtliche sozusagen Seite nochmal forciert werden sollte durch diesen Staatsanwalt, nachdem die andere Seite gescheitert war.
Dadurch, dass das Bundesverwaltungsgericht nicht geprüft hat, ob die Verbotsgründe vorliegen, ist das Verbot jetzt erstmal so bestandskräftig. Mhm. Und ist es halt auch tatsächlich strafbar, gegen das Verbot zu verstoßen. Mhm. Was das jetzt aber genau ein Verstoß gegen das Verbot ist, darüber müssten wir gleich noch genauer sprechen. Aber das ist, also insofern ist das schon mal klar. Was allerdings noch nicht abschließend geklärt ist, diejenigen, die die Klagen erhoben hatten, haben ja auch noch Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingereicht. Darüber wurde meines Wissens auch noch nicht entschieden. Also es könnte sein, dass das Bundesverfassungsgericht vielleicht sagt, das Bundesverwaltungsgericht müsse diese Verbotsgründe doch noch mal prüfen. Bin ich aber nicht sonderlich optimistisch. Da gab es auch mal einen Beitrag bei Radio Dreieckland mit mir, kurz nachdem Prozess vor dem Bundesverwaltungsgericht, den kann man über freie Radionetze nochmal wiederfinden. Mhm. So, also das insofern ist schon klar, dass die Straftatbestände, mit denen Vereinsverbote bewährt sind, gegen Leute vorgegangen werden kann, die gegen dieses Verbot verstoßen. Und zu der Frage dazu gleich und vielleicht noch kurz zu dieser Verjährungsfrist. Die scheint tatsächlich eine Rolle zu spielen, weil es für ja medienrechtliche Sachen ja eine kürzere Verjährungsfrist als im Allgemeinen gibt und die halt relativ kurz abläuft und eine Verjährungsfrist nicht normalerweise, ich weiß nicht, ob das bei den medienrechtlichen Sachen auch so ist, dadurch aber rausgeschoben werden können, dass Ermittlungsschritte gemacht werden. Also insofern könnte das tatsächlich sein, dass das auch eine Rolle gespielt hat, dass man halt irgendwas machen musste. Sie hätten aber auch wenn das halt überhaupt so funktioniert in dem medienrechtlichen Bereich, funktioniert es beispielsweise auch, wenn Leute zu einer richterlichen Vernehmung vorgeladen werden. Also da gibt es im Strafgesetzbuch einen ganzen Katalog von Ermittlungsschritten, die die Verjährungsfrist dann immer wieder hinausschieben. Derweil meine Spiegelung da jetzt einfach eine Webseite von einer Einzelperson und dazu eine Presseerklärung war, ist vermutlich in meinem Fall nicht so klar, dass die kurze Verjährungsfrist gilt. Da würde dann im Grundsatz eine dreijährige Verfolgungsverjährungsfrist, glaube ich, gelten. Und die haben sie halt bei mir dadurch neu in Gang gesetzt, dass sie mir nach 2 Jahren dann mal mitgeteilt haben, dass sie das Ermittlungsverfahren führen. Und jetzt haben sie halt seit April letzten Jahres, glaube ich, wieder 3 Jahre Zeit, ihre Anklageschrift zu schreiben. Nun jetzt vielleicht mal zu dem Punkt, war das nun eigentlich ein Verstoß gegen das Verbot der Artikel von Radio Dreieckland? Mhm. Und ich würde sagen, nicht, zumindest kein Verstoß gegen den vom Amtsgericht Karlsruhe herangezogenen Paragraphen 85 Strafgesetzbuch, denn danach wird bestraft, zum einen, wer die Vereinigung aufrechterhält, also da weiterhin Mitglied ist, und zum anderen derjenige oder auch diejenige, die sich die von außen den Organisatoren Zusammenhalt der Vereinigung oder deren Betätigung unterstützt. Nun betätigt sich diese Vereinigung, also der Herausgeberinnenkreis von links unten in die Media ja nicht mehr, oder zumindest nicht mehr in der Weise, die zu dem Verbot führte. Das Verbot wurde ja erfolgreich durchgesetzt oder freiwillig von den Leuten befolgt, weil ihnen es zu riskant war, es weiterzumachen. Also es können bei links unten in die Media keine neuen Artikel mehr gepostet werden. Wir wissen auch nicht, welche Leute das Archiv online gestellt haben. Es gibt also gar keine Betätigung des alten Vereins mehr, der unterstützt werden könnte. Einen organisatorischen Zusammenhang gibt es vermutlich auch nicht mehr. Selbst wenn die Leute sich noch privat kennen oder heute andere Aktivitäten zusammen machen, kommt es aber für diese Verstöße gegen Vereins- oder auch Parteiverbote darauf an, dass es noch eine identische Struktur gibt. Also es muss weiterhin sich um die inkriminierten Sachen handeln, die das Verbot gerechtfertigt haben. Also beispielsweise hat der Bundesgerichtshof in den 60er Jahren entschieden gehabt, dass wenn Leute aus der verbotenen KPD noch zu geselligen Anlässen zusammen waren, dann war das kein Verstoß gegen das KPD-Verbot. Wenn sie aber versucht haben, als Wählerinnenlisten zu Wahlen zu kandidieren, dann wurde das kriminalisiert. Und entsprechend hat das Bayerische Oberlandesgericht in den 90er Jahren in Bezug auf terroristische Vereinigung, das ist jetzt zwar wieder ein anderer Vereinigungsbegriff, aber ja das gleiche Verhältnis zwischen Unterstützung und dem, was unterstützt wird, gesagt, ab dem Moment, wo die RAF keine Aktionen mehr gemacht hat, die unter dem Begriff der terroristischen Vereinigung fielen, konnte die RAF nicht mehr als terroristische Vereinigung unterstützt werden. Da ging es um jemanden, der hatte in Bayern Parolen gesprüht, unter anderem faschistische BRD, glaube ich, verrecke, RAF-Bombe wieder. Und der wurde halt nicht wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung verurteilt, weil es halt die Vereinigung gar nicht mehr gab. Mhm. Und genau diese Struktur, also dieses Verhältnis zwischen Unterstützung und Unterstützungsempfängerin haben wir jetzt hier auch bei links unten in die Media. Dieses alte Herausgeberin-Kollektiv existiert als solches nicht mehr. Kann also auch nicht mehr unterstützt werden. Das ist eine logische Unmöglichkeit. Hm.
Ja, insofern verwundert das so ein bisschen und sieht so ein bisschen nach so einem, kann man sagen, so eine Einzelaktion eines besonders bissigen Staatsanwalts aus. Da hätte ich auch gerne von dir mal eine Beurteilung sozusagen dieses Vorgehens.
Ja, ich habe eine Vermutung. Es gibt nämlich noch einen zweiten Paragraphen. Also es gibt sogar drei Paragraphen, aber einen zweiten, der ist interessant. Mhm. Es gibt auch noch einen Paragraphen, 86, also eine Nummer weiter im Strafgesetzbuch. Mhm. Der heißt Verbreiten von Propagandamitteln verfassungswidriger und terroristischer Organisationen. Da kann man jetzt sicherlich sagen, dass wenn links unten in die Media oder die herausgeberische Struktur davon tatsächlich ein Verein war und wenn aber außerdem annehmen, die Verbotsgründe hätten vorgelegen, dann wäre das so eine Vereinigung in diesem Sinne und dann waren vermutlich auch die Texte, die dieser Verein, ob nun als eigene Texte oder von fremden Texten, von anderen Leuten herausgegeben hatte, vielleicht auch Propagandamittel dieses Vereins. Diese Vorschrift kommt aber in dem Beschluss des Amtsgerichts Karlsruhe interessanterweise gar nicht vor. Und ich habe eine Vermutung, warum die nicht vorkommt. Denn in Absatz 4 von Paragraph 86 Strafgesetzbuch steht, die Absätze 1 und 2, also da, wo die Strafbarkeit geregelt ist, gelten nicht, wenn die Handlung der staatsbürgerlichen Aufklärung, der Abwehr verfassungswidriger Bestrebungen, der Kunst oder der Wissenschaft, der Forschung oder der Lehre und, jetzt kommt der entscheidende Punkt, der Berichterstattung über Vorgänge des Zeitgeschehens und der Geschichte oder ähnlichen Zwecken dient. Mhm. Der Artikel von Radio Dreieckland ist ja nun aber eindeutig eine Berichterstattung über einen Vorgang des Zeitgeschehens, nämlich, dass es das Verbot gab, dass es das strafrechtliche Ermittlungsverfahren gab, dass es dieses Ermittlungsverfahren eingestellt worden ist und dass es diesen zitierten Beschluss des Verwaltungsgerichtshofs in Mannheim zu dieser einen alten Durchsuchungsaktion gab. Also mit dem eigentlich einschlägigen Paragraphen 86 wäre man vermutlich gar nicht zum Zuge gekommen oder ziemlich sicher nicht zum Zuge gekommen. Mhm. Deshalb wird also jetzt der Umweg gemacht zu sagen, es gibt, obwohl es, wenn dann ein Verbreiten von Propagandamitteln war, soll es sich um eine Unterstützung handeln, übersieht dann dabei aber oder ignoriert dabei vorsätzlich, dass die zu unterstützende Struktur nicht mehr existiert und übersieht außerdem noch, dass heutzutage in Paragraph 85 nur noch die Unterstützung drin steht. Früher, bis 1968, stand da aber, wie es lange Zeit auch in den Paragraphen über kriminelle und terroristische Vereinigung drin stand, unterstützt oder wirbt, also Unterstützung für die Vereinigung leistet oder Werbung für die Vereinigung macht. Das wurde für die bloß vereinsrechtlich verbotenen Vereine 68 die Werbung komplett rausgestrichen und bei den kriminellen und terroristischen Vereinigungen wurde die Werbung Anfang dieses Jahrtausends auf Werbung um Mitglieder und Unterstützerinnen eingeschränkt. Das heißt, diese sogenannte frühere Sympathiewerbung, die über den Werbungstatbestand kriminalisiert worden ist, die ist gar nicht mehr strafbar. Solange es beide Straftatbestände noch gab, haben die Gerichte nicht sonderlich klar unterschieden. Ist das nun eigentlich eine Unterstützung oder ist das eine Werbung? Seitdem die Paragraphen 129, 129a aber geändert worden ist, hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass die Begriffe jedenfalls jetzt klar unterschieden werden müssen. Wenn der Gesetzgeber bewusst rausstreicht, dass auch die Werbung, also die Sympathiewerbung strafbar ist, dann muss man klare Kriterien haben, was an Unterstützung weitergehender ist als an Werbung. Und der war ja auch aus dem Paragraphen 85, wie gerade erklärt, die Werbung schon 68 rausgestrichen worden ist, muss man auch da meines Erachtens von einem engen Begriff von Unterstützung ausgehen. Also eine Unterstützung einer Vereinigung wäre sicherlich, wenn man der RAF in den 80er oder frühen 90er Jahren eine konspirative Wohnung zur Verfügung gestellt hätte oder Waffen gespendet oder dergleichen oder einen Personalausweis für die gefälscht hätte. Aber halt einfach eine ideologische Sympathie zu dem Inhalt, der ja auch noch nicht mal in dem Artikel von Radio Dreieckland ausgedrückt wird, das ist halt heutzutage gar nicht mehr kriminalisierbar. Und das kommt in dem Beschluss des Amtsgerichts Karlsruhe aber auch nicht vor. Die zitieren lauter alte Beschlüsse, die, glaube ich, alle älter sind als die Entscheidung des Bundesgerichtshofes zu dem Unterschied zwischen Werbung und Unterstützung, der heutzutage zu beachten ist.
Was denkst du, Also ja, du hattest an einer Stelle schon gesagt, dass du das nachvollziehst, dass dieses Verjährungsding eine Rolle gespielt hat. Aber insgesamt ist das ja von der Größenordnung, die da aufgefahren worden ist, massiver Eingriff in die Rundfunkfreiheit gegenüber so, sag ich mal, so einer Lappalie wie eines solchen Textes. Das ist ja jenseits aller Verhältnismäßigkeit. Wie erklärst du dir das?
Ja, also ist natürlich schwer zu sagen, das ist natürlich auch jede Staatsanwaltschaft hat natürlich auch ein bisschen unterschiedliche Einschätzungen oder Taktiken. Man weiß jetzt auch nicht, ob da die zuständige Person vielleicht bei der AfD ist und dann deshalb nur so überzogen reagiert. Aber eine Möglichkeit zu erklären, warum sie jetzt bei mir keine Durchsuchung gemacht haben und bei RDL schon eine Durchsuchung gemacht haben, wären ein oder vielleicht sogar zwei Punkte, die man in Erwägung ziehen könnte. Das eine, was vielleicht sozusagen eine geografische Erklärung wäre, auch die herausgeberische Struktur von links unten in den Medien soll ja seinen Sitz in Freiburg gehabt haben. Vielleicht war die Hoffnung der Staatsanwaltschaft in Karlsruhe, dass wenn Radio Dreieckland dieses Archiv verlinkt und in der gleichen Stadt sitzt, die angeblich die herausgeberische Struktur von links unten in die Media saß, man bei der angeblichen Durchsuchung, um festzustellen, wer diesen Artikel geschrieben hat, auch Hinweise darauf findet, welche Personen denn nun eigentlich das Herausgeberin-Kollektiv von links unten waren und man da eigentlich versuchte, noch einen Beifang zu machen, aber das ist jetzt eine Vermutung ins Blaue hinein. Und das könnte sein, dass sie das sich erhofft hatten und deshalb da relativ hochkarätig und in Bezug auf das eigentliche Anliegen auch nicht richtig haltbare Vorgehen gewählt haben. Hm. Eine andere Sache, die eine Rolle spielen könnte, ist, sowohl die Kolleginnen von Radio Dreieckland als auch ich hatten ja auf die Mitteilung des Ermittlungsverfahrens sind da jeweils der Vorlage noch nicht nachgekommen, sind da nicht hingegangen. Wenn ich das richtig verstanden habe in dem Artikel in der Taz, haben die Kolleginnen von Radio Dreieckland da einfach gar nicht drauf reagiert, während ich dem Landeskriminalamt in Berlin ja nochmal ausdrücklich bestätigt hatte, dass ich die Spiegelung vorgenommen hatte und in meinem Fall damit sehr klar war, ich habe das halt gemacht. Und ich meine, vielleicht hat sich die Staatsanwaltschaft in Karlsruhe gedacht, dass sich Radio Dreieckland am Ende darauf rausredet, deren Webseite sei gehackt worden und der Artikel sei gar nicht authentisch und dass sie deshalb versucht hatten, nochmal objektive Beweismittel dafür zu kriegen, dass der Artikel tatsächlich von Leuten, die zur Redaktion von RDL gehören, gepostet worden ist. Aber auch dieses Motiv ist ein bisschen undurchsichtig, weil RDL ja seit dem Sommer oder Herbst von dem Ermittlungsverfahren weiß, von der Staatsanwaltschaft selber informiert wurde und dieser Artikel nicht gelöscht worden ist. Wenn man jetzt diese Hacking-Geschichte als Verteidigungslinie heranziehen wollen würde, dann hätte man ja den Artikel nach der Ermittlungsverfahrensmitteilung mit der Begründung, unsere Webseite wurde gehackt, wir löschen den jetzt, gelöscht, dass man den stehen lässt. Das ist ja eigentlich auch ein ziemlich deutliches Geständnis in Anführungszeichen, den Artikel geschrieben zu haben und veröffentlicht zu haben und das halt für legal zu halten. Also insofern erscheint mir diese, also das mag zwar ein mögliches Motiv gewesen zu sein, aber wäre eigentlich auch übertrieben. Letztlich hatte die Staatsanwaltschaft den Namen der presserechtlichen verantwortlichen Person von RWL. Sie wollten jetzt vielleicht tatsächlich mal das Outlook-Tor entschlüsselt haben, aber alleine um ein Exempel zu statuieren, hätte das jetzt auch gereicht, die presserechtlich oder medienrechtlich verantwortliche Person von Radio Dreieckland anzuklagen, wenn sie das nun unbedingt ausprobieren wollen, ob sie damit vor Gericht im Strafverfahren am Ende Erfolg haben.
Ja. Okay, wir haben noch 3 Minuten. Ich würde mal sagen, bei FSK hat der ganze prozessuale Weg, ich kann mich gar nicht mehr ganz genau erinnern, aber so 8, 9 Jahre gedauert, bis das Bundesverfassungsgericht das Vorgehen der Hamburger Polizei und auch die entsprechenden Urteile, die die Hausdurchsuchung ermöglicht hatten, damals beim FSK, für rechtswidrig erklärt hat. Siehst du eine andere, eine kürzere, eine deutlichere Perspektive für die KollegInnen bei Radio Dreieckland, sich Recht zu verschaffen?
Ja, das wird letztlich genau den gleichen Gang gehen müssen, zu versuchen, die schlafnahmenden Sachen wiederzubekommen, beziehungsweise den Durchsuchungsbeschluss nachträglich für rechtswidrig erklären zu lassen und im Zweifelsfall bis zum Bundesverfassungsgericht zu gehen. Die andere Sache ist natürlich, bei euch ging es ja damals darum, dass ihr ein mitgeschnittenes Telefongespräch gesendet hatte, wo vermutlich relativ klar war, dass das halt nicht legal ist, mitgeschnittene Sachen zu veröffentlichen, ohne die Leute zu fragen, ob das mitgeschnitten und veröffentlicht werden darf. Also da war die Straftat vermutlich eindeutiger als jetzt. Und also wenn im RBL-Fall hängt es jetzt also davon ab, erhebt die Staatsanwaltschaft überhaupt Anklage, dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, über dieses Strafverfahren dann nochmal die ganze Sache zu thematisieren, was am Ende aber schneller abschließend entschieden wird, wird man sehen. Was ich zumindest bei meinem eigenen Ermittlungsverfahren hoffe, falls sich die Staatsanwaltschaft denn entschließt, mich nochmal anzuklagen. Also es gab ja schon ein anderes Verfahren gegen Peter Novak, Achim Schill und mich, was dann wegen Verjährung eingestellt worden ist, weil das Landgericht da keine Lust drauf hatte. Also was, denke ich, nochmal versucht werden könnte, ist, wenn es tatsächlich mal zu einer strafrechtlichen Verurteilung käme, im Rahmen gegen diese strafrechtliche Verurteilung dann wiederum Verfassungsbeschwerde einzureichen und darüber nochmal über diese ganz andere Schiene, die jetzt unabhängig von der, ich sage jetzt mal etwas locker, verunglückten Klage beim Bundesverwaltungsgericht, diese Verbotsgründe, deren Bestehen oder Nichtbestehen zum Thema zu machen.
Okay, wir sind durch mit unserer Sendezeit leider. Gegebenenfalls setzen wir das fort, Detlef
Ja,
Georgian.
bei Bedarf gerne.
Auf jeden Fall danke ich dir für die ausführlichen juristischen Einblicke und Einordnungen anlässlich der Hausdurchsuchung bei Radio Dreieckland und des Ermittlungsverfahrens dort. Wir sprachen mit Detlef Georgia Schulze. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss. Jo, und wir schalten mal um in Studio 1, mal sehen, was sich da tut. Habe ich.